Ich habe ganz vergessen, Ihnen und euch natürlich zum Geburtstag zu gratulieren. Gottes Segen für euch als Gemeinde. Ich habe auch überlegt auf dem Weg hierher, wie lange ich euch so als Gemeinde schon kenne. Ich glaube, ihr habt euch damals noch in der Johanneskirche, oder wie hieß sie? Johanneskirche getroffen. Da war ich dann schon manchmal so zum Predigen da. Also ihr merkt, ich bin wirklich alt. Ne? Ja. Das Thema von heute Abend lautet, was einen Menschen wirklich auszeichnet. Manchmal bin ich unterwegs und besuche Menschen und komme in Büros oder Geschäftsräume oder bei manchen Leuten auch zu Hause und dann sieht man Zertifikate an den Wänden oder Trophäen im Schrank stehen. Und dann wird einem in der Regel auch so eine Story dazu erzählt. Ja? Also was man gewonnen hat, was man erstrebt hat und was man auch wirklich bekommen hat. Ein Meisterbrief oder einen Marathonlauf gewonnen oder den 84. Platz belegt. Oder irgendein Kind sagte mal in der Jungscha, mein Vater ist prominent. Dann wurde es gefragt, warum? Ja, sagte es, mein Papa war der 100.000. Besucher bei der Landwirtschaftsausstellung in Paderborn. Ja? Was zeichnet einen Menschen wirklich aus? Und darüber kann man ja mal wirklich nachdenken. Was zeichnet mich aus? Was zeichnet dich aus? In der vergangenen Woche, ich will jetzt hier nicht an der Stelle dramatisch werden, aber in der vergangenen Woche ist mein Schwiegerpapa gestorben. Im Alter von 91 Jahren. Und ich werde ihn am nächsten Donnerstag beerdigen. Es gibt Beerdigungen, wo es mir schwerfällt, diesen Menschen zu charakterisieren, weil ich nicht genau weiß, was ihn auszeichnet. Aber bei meinem Schwiegerpapa fällt es mir ganz leicht, weil er wirklich ein ausgezeichneter Mann war. Wir beide hatten so ein bisschen Anfahrtsschwierigkeiten am Anfang meiner Beziehung zu meiner Frau, aber wir haben uns sehr lieben und schätzen gelernt. Was zeichnet dich aus? Was zeichnet mich aus? Heute geht es um einen Mann, der wirklich eine ausgezeichnete Persönlichkeit war, und es handelt sich dabei um den sogenannten Hauptmann von Kapernaum. Und der Bericht über die Begegnung zwischen diesem Hauptmann, diesem römischen Offizier und Jesus, wird uns berichtet im Lukas 7, also Lukas Evangelium Kapitel 7. Und da lese ich die Verse 1 bis 10, und zwar nach der neuen Genfer Übersetzung. Da steht, das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapernaum, oder hier heißt es Kapernaum. Der Hauptmann einer der dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Ältesten der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihnen zu kommen. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, bemühe dich nicht. Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Kapernaum ist eine in heißgeschichtlicher, also in biblischer Geschichte betrachtet ein bedeutender Ort, weil Jesus sich dort oft aufhielt und weil er dort auch viel wirkte. Im Matthäusevangelium wird dieses Städtchen mal als seine Stadt bezeichnet, weil das eng mit Jesus zusammenhing. Kapernaum liegt so am nordwestlichen Ufer des Sees Genezareth und das war eine strategisch wichtige Stadt. Sie stand unter Oberhoheit der römischen Besatzung. Der regierende Tetrarch war Herodes Antipas, also einer von den Herodianern. Und es lag auch an einer wirtschaftlich strategisch wichtiger Stelle, nämlich an der Handelsstraße zwischen Jerusalem und Damaskus. Und darum gab es in Kapernaum auch eine Zollstation und es gab dort auch eine militärische Besatzungseinheit. Wir vermuten eine Hundertschaft, deswegen ist von einem Centurio, von einem Hauptmann die Rede. Und dieser Hauptmann war wahrscheinlich nicht nur der Leiter dieser Hundertschaft, sondern er war gleichzeitig der politische Vertreter der römischen Besatzungsmacht in Kapernaum. Und um diesen Soldaten geht es. Das ist wirklich eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Eine ausgezeichnete Persönlichkeit. Ihm wurde von vielen Leuten Respekt und Bewunderung entgegengebracht. Wenn man so einen Bibeltext liest und den Bibeltext auslegen will, dann möchte man natürlich dem Gesamtgeschehen gerecht werden. Aber das schafft man nicht in einer halben Stunde. Und deswegen nimmt man sich einen Fensterplatz, so einen Standort, von dem man aus das Gelände betrachten kann. Und mein Fensterplatz für uns heute Abend besteht darin, dass ich gerne mit euch nachdenken möchte über die drei Bewertungen, die wir in diesem Text finden für diesen Hauptmann von Kapernaum. Drei Bewertungen aus unterschiedlicher Richtung. Da gibt es zum Beispiel die jüdischen Ältesten, die sagen von diesem Hauptmann zu Jesus, er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst. Er ist es wert. Dann gibt es aber auch diese Selbsteinschätzung des Hauptmanns, der sagt, ich bin es nicht wert und ich halte mich nicht für würdig, zu dir zu kommen. Und dann gibt es die Wertschätzung von Jesus, der von diesem Hauptmann von Kapernaum sagt, wahrlich, ich sage euch, ich habe in ganz Israel nicht so einen Glauben gefunden, wie dieser Heide mir entgegenbringt. Also wir schauen uns diese drei Bewertungen mal an und stellen jeweils immer, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ja? Ihr seid ja nicht zum Spaß hier. Also zwei Fragen. Die eine Frage ist, warum erfolgt diese Bewertung aus dieser Perspektive? Und die zweite Frage ist, welche Schlussfolgerung wird aus dieser Bewertung gezogen? Wenn wir gleich unterwegs sind, merkt ihr, das ist gar nicht schwierig. Und ich bitte euch immer auch parallel mitzudenken, die Fragestellung, wer bin ich aus der Perspektive anderer Menschen? Wer bin ich in meinen eigenen Augen? Und wer bin ich aus den Augen von Jesus betrachtet? Wir schauen uns aber erstmal die öffentliche Meinung über diesen Hauptmann von Kapernaum an. Der Hauptmann von Kapernaum, der hatte wirklich ein ausgesprochen gutes Image in der Öffentlichkeit. Diese positive Wertschätzung, die ihm selbst von den jüdischen Leitern entgegengebracht wird, die wird nicht nur in seiner politischen Position verankert gewesen sein. Also es wird nicht nur der Kanzlerbonus gewesen sein, sondern müssen noch andere Ursachen dahinter stehen. Und ich habe in diesem Bibeltext mal zwei Gründe für dieses gute öffentliche Image von ihm festgestellt. Das eine ist seine Beziehung zu seinem Sklaven. Also Sklaven waren in der Anschauung der Antike eigentlich keine Personen, die ein Persönlichkeitsrecht hatten, sondern im römischen Recht wurden Sklaven betrachtet wie Gegenstände oder wie Tiere. Und im römischen Recht konnte der Eigentümer eines Sklaven mit einem Sklaven machen, was er wollte. Es war zwar nicht vollkommen außergewöhnlich, dass manchmal eine sehr gute und auch liebevolle Beziehung zwischen dem Eigentümer und dem Sklaven stattfand, aber es war längst nicht selbstverständlich. Und hier ist aber die Rede von einem Hauptmann, der die Legitimation der Gesellschaft in der zeitgenössischen Umständen nicht für sich in Anspruch genommen hat, um seinen Sklaven zu behandeln wie ein Gegenstand oder ihn so zu bewerten, sondern wir lesen hier ausdrücklich, dass er einen Sklaven hatte, einen Diener hatte, den er sehr schätzte. Und dieses Wort, er schätzte ihn sehr, was hier im Vers 2 steht, das bedeutet, er hielt ihn für wertvoll, er anerkannte ihn, er gab ihm Respekt, er gab ihm Liebe, Würde. Und als dieser Sklave krank wurde, da hat er eben auch in großer Fürsorge für ihn gekämpft. Und als er hörte, Jesus kommt, da hat er sofort daran gearbeitet, dass Jesus und sein Sklave in irgendeiner Weise in Connection kamen. Der Hauptmann, wir könnten ihn also bezeichnen als im Vergleich mit seiner zeitgenössischen Situation als einen sehr fortschrittlichen Menschen. Als einen humanen Menschen, der sozial eingestellt war, der Menschenfreund war. Und das kann man heute längst nicht von jeder Führungskraft behaupten. Ja? Aber dieser Hauptmann war so eingestellt. Und ein zweites fällt uns auf. Die jüdischen Leiter sagen von diesem Offizier, er liebt unser Volk und er hat uns sogar die Synagoge gebaut. Das steht im Vers 5. Ich finde das bemerkenswert. Erinnert ihr euch noch an den Wahlkampf im Februar? Die Republik war zu plakatiert. Ja? Überall hingen die Konterfeis dieser Frauen und Männer. Und überall wurde mit Wumms so richtig gearbeitet. Ne, wählt mich, ich habe die Kompetenz. I make Germany great again oder so ähnlich. Aber ein Satz wie, sie liebten oder sie lieben uns als Volk, als Bevölkerung, als Gesellschaft. Und wir müssen uns das noch vorstellen, das waren Vertreter einer Besatzungsmacht. Und von ihm wird gesagt, er liebt unser Volk. Das finde ich schon klasse. Das würde ich gerne von den politischen Leiterinnen und Leitern unserer Gesellschaft auch vermehrt hören. Und ein zweites sagen sie, er baute uns sogar die Synagoge. Und die meisten Ausleger gehen davon aus, dass sie sagen, wenn einer eine Synagoge baut, da muss es ein Gottesfürchtiger sein. Und der Begriff Gottesfürchtiger ist aus der Perspektive der jüdischen Gesellschaft ein Mensch, der sich an dem Gesetz orientierte, der noch nicht konvertiert war, also der nicht zum Juden geworden ist durch Beschneidung, aber der sich an dem Alten Testament orientiert hat. Mit anderen Worten, dieser Offizier und Politiker, der hat nicht nur die Religion so als nützliches Instrument wahrgenommen, sondern er war persönlich religiös interessiert. Er war ein Suchender. Und das trug dazu bei, dass die jüdische Bevölkerung eine gute Meinung von ihm hatte, ihm mit großer Wertschätzung entgegengegangen ist und ihn gefeiert hat. Und vermutlich in dieser religiösen Suche und Orientierung auch die tiefere Wurzel für seine guten Eigenschaften gesehen hat. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Also wir haben die Frage nach dem Grund für die Wertschätzung versucht zu beantworten. Jetzt fragen wir uns, welche Schlussfolgerung wurde denn von den jüdischen Leitern daraus gezogen? Und das ist klar nachzulesen, die jüdischen Ältesten lassen sich zum Bittsteller für diesen Offizier machen. Also, ne, sie lassen sich dazu veranlassen, in seinem Namen auf Jesus zuzugehen und zu sagen, bitte mach meinen Knecht gesund. Und das ist auch wiederum eine Besonderheit. Man stelle sich mal vor, die jüdischen Leiter, dazu gehören Synagogenvorsteher zum Beispiel, die Schriftgelehrten, die gehen zu Jesus und bitten ihn um was. Das war nicht normal. Da war ich eher Spannung in der Luft, wenn die Jesus begegneten. Und das zweite Bemerkenswerte, sie bitten für einen Heiden, also für einen Menschen, auf den sie eigentlich nicht so viel Wert gelegt haben. Aber hier heißt es, sie baten ihn inständig und formulieren es so, er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst. Jesus wird gesagt, wir empfehlen dir diesen Mann, er ist würdig, er hat es, man könnte sagen, der hat es verdient. Kennt ihr den Satz? Ja? Wenn man mal so, also der hat es wirklich verdient. Denn da, 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 da. Und dann werden alle Eigenschaften und Leistungen aufgelistet. Der oder die, die auch, ne? Die hat es verdient. Und wenn wir das so hören, ja, also sie zählen die Eigenschaften und Leistungen auf, warum er das verdient hat, dann finden wir das auf der einen Seite sehr verständlich und auf der anderen Seite denken wir auch, ja, das ist nicht ungefährlich. Denn dahinter erkennen wir ja die Prinzipien der Leistungsgerechtigkeit. Also ich bringe gute Werke, ich bin ein human eingestellter Mensch, ich bin sozial und deswegen darf ich von Gott etwas erbitten. Ja, ich leiste etwas und jetzt bitteschön, gib mir auch was, lieber Gott. Und wir wissen, zumindest theoretisch, dass die Gnade, die durch Jesus in die Welt getragen wurde, nichts mit unserem Verdienst zu tun hat. Sondern die Gnade bedeutet, ich bekomme Versöhnung mit dem Vater, ich bekomme Vergebung meiner Sünde, ohne dass ich einen Anspruch darauf hätte. Das ist Geschenk, das ist nicht Verdienst. Und deswegen werden wir an dieser Stelle mal skeptisch. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich ein gutes Image in der Öffentlichkeit habe und annähernd gute Gründe dafür genannt werden, dann bin ich doch sehr geneigt, das zu glauben. Ja? Und mich feiern zu lassen. Also wenn mein Bibellesebund-Team toll von mir denkt, was nicht, leider nicht immer der Fall ist, ne, dann genieße ich das schon gerne, ja, und sage, jo, eigentlich bin ich ein Guter und eigentlich habe ich das ja verdient. Und ich glaube, das ist immer eine große Gefahr. Also für die christliche Gemeinde ist die öffentliche Meinung nicht egal. Für eine Urgemeinde heißt es zum Beispiel mal, sie hatte Gunst beim ganzen Volk in Apostelgeschichte 2. Und das war eine besondere Zeit, das haben die genutzt. Oder wenn eine Gemeinde Leiter beruft in 1. Timotheus 3, dann sagt Paulus, bitte achtet darauf, dass diese Leiter nicht nur bei euch gut im Ansehen sind, sondern in der öffentlichen Meinung sollte ihnen auch nichts vorgeworfen werden. Also das ist nicht egal, wie die Öffentlichkeit über mich und dich denkt. Aber wir sollten es nicht überbewerten. Und deswegen ist es sehr interessant, wie gehen wir mit der öffentlichen Meinung über uns um. Man kann das prüfen, ob das eine gesunde Einstellung ist, indem man sich fragt, wer lobt mich denn öffentlich? Und wofür werde ich gelobt? Und entscheidend ist immer die Frage, was mache ich daraus? Und damit sind wir schon beim zweiten Schritt, nämlich bei der Selbsteinschätzung dieses römischen Offiziers. Was macht er denn jetzt daraus? Er ist der gefeierte Held, der Mann mit dem guten Image, mit der reinen Weste. Und dann stellen wir interessanterweise fest, dass dieser Mann in seinen Erklärungen Jesus gegenüber eine ganz andere Position vertritt. Das widerspricht sich diametral. Die Juden sagen, er ist es wert. Und er sagt zu Jesus, ich bin es nicht wert. Er geht sogar so weit, dass er sagt, ich bin unwürdig, dass ich zu dir komme. Deswegen habe ich auch andere geschickt. Mit anderen Worten, er geht davon aus, dass das Wort dieser jüdischen Ältesten bei Jesus mehr Gewicht haben als sein eigenes Wort. Eigentlich gibt er damit über sich selbst ein vernichtendes Urteil. Er feiert sich nicht selbst, sondern er ist sehr, sehr demütig. Ich bin es nicht wert. Ich habe es nicht verdient. Und jetzt fragen wir uns, wie kommt denn der gute Mann dazu, sich so einzuschätzen? Und ich will jetzt erstmal sagen, welcher Grund es nicht ist. Wir neigen vielleicht dazu zu sagen, vielleicht hat er Minderwertigkeitskomplexe. Ja? Und keine gute Meinung von sich. Das gibt es auch bei hochstehenden Persönlichkeiten. Dass sie im innersten Kern trotzdem eigentlich sehr angefochtene und skrupulöse Typen sind. Aber das ist dieser Mann nicht. Das will ich mal in zwei Sachen deutlich machen. Zum einen weiß er ganz genau von seiner Stellung innerhalb der Gesellschaft Bescheid, indem er zu den Ältesten der Juden geht und sagt, hört mal, ich habe doch ein Gut bei euch, geht mal zu Jesus und legt ein gutes Wort für mich ein. Und dann merken wir, ihm ist sehr wohl bewusst, was für einen Status er hat. Und er nimmt die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, auch für sich in Anspruch. Da sehe ich keine Minderwertigkeitskomplexe. Ja? Und das Zweite, was wir im Text erkennen, er beschreibt Jesus gegenüber seine Befehlsgewalt. Er sagt, ich habe einen über mir, ja, aber ich habe auch Leute unter mir. Und wenn ich zu denen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu dem sage, geh, dann geht er. Und wenn ich sage, tu das oder das, dann tut der das. Wir merken, das ist ein Mann mit einem sehr gesunden Selbstbewusstsein, der sehr wohl genau seinen gesellschaftlichen Standpunkt definieren konnte und ihn auch nutzte. Und trotzdem sagt er, ich bin es nicht wert, ich bin unwürdig. Und da müssen wir genau hinhören. Das sagt er nämlich nicht von seiner gesellschaftlichen Stellung, sondern das sagt er von seiner Stellung vor Gott. Er sagt zu Jesus, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Und er sagt zu Jesus, ich halte mich selbst nicht für würdig, dass ich so ohne weiteres unmittelbar zu dir Kontakt aufnehme und in Beziehung trete zu dir. Er differenziert also zwischen seiner gesellschaftlichen Stellung und seiner Stellung vor Gott. Und im Hinblick auf seine Stellung vor Gott ist er eine sehr demütige Persönlichkeit, die sehr genau Bescheid weiß darüber, was für eine natürliche Distanz zwischen ihm und Gott besteht. Und wichtig ist für uns als Bibelleser heute, dass wir auch darauf achten, dass dieser römische Offizier das ja zu Jesus sagt. Mit anderen Worten, er sieht in Jesus, das werden wir gleich auch nochmal genauer sehen, er sieht in Jesus Gott. Also wir spüren eine tiefe Erkenntnis davon, wer Jesus ist. Und aus diesem Grunde ist er sehr zurückhaltend und sagt, Jesus, ich bin es nicht wert. Ich bin unwürdig. Und jetzt ist auch ganz wichtig, darauf zu achten, welche Schlussfolgerung zieht er denn daraus? Ich habe Menschen kennengelernt, mit denen ich über den Glauben geredet habe. Und als sie begriffen haben, was für einen Anspruch Gott an uns Menschen stellt, haben die gesagt, das ist nichts für mich, Andreas. Da bin ich viel zu schlecht für. Mich will Jesus gar nicht haben. Ich bin nicht so brav wie du. Und dann habe ich manchmal gesagt, du weißt ja gar nicht, wie unbrav ich bin. Ja? Ich bin vielleicht gesellschaftlich angepasst, aber weißt du meine Vergangenheit? Kennst du mein Herz? Aber dass Menschen durch die Begegnung mit dem Heiligen Gott dazu getrieben worden sind, zu sagen, nee, also da gibt es überhaupt gar keine Beziehung zwischen mir und diesem Gott. Diese Schlussfolgerung wäre für diesen römischen Offizier ja auch möglich gewesen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, da sagt der Apostel Paulus mal, es gibt zwei Arten von Traurigkeit, also zwei Arten von Buße. Es gibt die Traurigkeit zum Leben und die Traurigkeit zum Tod. Es gibt eine Selbstzerknirschung, die mich in den Fatalismus, in die Trennung von Gott treibt. Und es gibt die Traurigkeit über meine Sünde, die mich zu Gott hinführt. Und das genau sehen wir hier bei diesem Hauptmann von Kapernaum. Er sieht seine Situation, seine Trennung von Gott, aber er geht trotzdem im Glauben auf Jesus zu. Er sieht seine Grenzen und sagt, ich bin es nicht wert. Aber er sieht die Größe von Jesus daneben und sagt, aber du musst nur ein Wort sagen und alles wird gut in meinem Leben. Und das zeichnet diesen Mann aus. Und deswegen kommt es zum dritten Schritt, nämlich zu der Frage, wie hat denn Jesus diesen Mann eingeordnet und bewertet? Und ich habe das ja vorhin schon gesagt und wir haben es gelesen und gehört. Jesus ist vollkommen ergriffen von diesem Mann. Man kann Jesus zum Staunen bringen. Hier steht in Lukas 7, dass er sich wunderte. Das steht nur zweimal in der Bibel. An dieser Stelle, in Lukas 7 und in Markus 6, da wundert sich Jesus auch, aber über den Unglauben der Menschen. Hier wundert er sich über den Glauben dieses Mannes. Und er sagt, so einen großen Glauben, also er wählt da eine Charakterisierung dieses Glaubens von diesem Hauptmann von Kapernaum, die deutlich macht, dass es, boah, das ist schon mega, das ist groß und es ist qualitativ gut. Also er anerkennt den Glauben dieses Mannes. Und die Frage ist, warum? Was ist der Grund dafür, dass Jesus so ergriffen ist? Wir finden in diesem Glauben von dem Hauptmann von Kapernaum einige Eigenschaften, die ich ganz kurz zum Abschluss skizzieren will. Zum einen, wie er Jesus anspricht. Er bezeichnet Jesus als Herrn. Er spricht ihn als Herr an. Und da steht im Grundtext, im neutestamentlichen Grundtext der Koine, der griechischen Sprache, das Wort Kyrios, das ist der Hoheitstitel. Und das, was wir vorhin schon angedeutet gesehen haben, macht sich hier konkret. Er erkennt in Jesus Gott. Das ist schon mal Glauben. Er hat eine Erwartung an ihn. Er sagt, du kannst meinen Knecht retten. Du kannst ihm Leben erhalten, Leben schenken. Und dann ist besonders schön und bemerkenswert diese Formulierung, sprich nur ein Wort. Ja, du willst jetzt zu mir kommen, weil das ist gar nicht nötig. Du musst nur ein Wort sagen. Du sagst hier ein Wort und in Amerika passiert was. Oder in Japan oder wo auch immer, in meinem Herzen. Du hast die absolute Autorität. Und ich habe beim Vorbereiten, ich habe diese Predigt schon mal gehalten vor ein paar Wochen, beim Vorbereiten habe ich mich erinnert, ich habe eine Bücherwand zu Hause, da stehen viele schlaue Bücher drin, von schlauen Männern und Frauen. Und da gibt es viele Predigtbänder von Walter Lüthi. Walter Lüthi war ein Pfarrer in der Schweiz. Und ich habe mich daran erinnert, dass der Walter Lüthi das mal wunderbar beschrieben hat und habe dann gesucht im Lukas-Evangelium, also in der Auslegung dazu, und ich habe folgende Erklärung dieses Satzes bei Walter Lüthi gefunden, das lese ich euch mal vor. Da schreibt er von diesem Offizier, seine Einstellung und Erwartung ist, dass alle Dinge, Zustände und Vorgänge in seinem Leben zu verstehen sind wie bewegliche Truppen, die letztlich dem höchsten Kommando von Jesus unterstellt sind. Der Höchste ist also Jesus. Nicht weniger als das glaubt und bekennt der Hauptmann und wendet es auf sein Leben an. Er weiß, Jesus ist die absolute Autorität. Und alles, was in meinem Leben passiert, was im Leben von euch als Gemeinde passiert, die Krankheitssorgen, die Sorgen mit der Firma, ja, Skrupel mit sich selbst, Selbstzerknirschung, mit sich selbst nicht klarkommen, großes Problem in unserer Gesellschaft heute. Alles das, was dich kränkt, was dich quält, was dich beschäftigt, alles, was passiert, sind bewegliche Truppen. Und einer hat das Regiment. Und dieser ist Jesus. Und für ihn ist alles möglich. Und er muss nur ein kleines machen, ein Wort sagen und es passiert etwas Großes. Das ist der Glaube dieses Mannes. Und hier verknüpft sich tiefe Demut. Ich bin es nicht wert. Ich habe es nicht verdient. Mit einer großen Erwartung an Jesus. Und jetzt ist die entscheidende Frage, welche Schlussfolgerung zieht Jesus? Und das Schöne, was wir da erkennen, ist, Jesus wundert sich nicht nur, sondern Jesus handelt auch. Er greift ein und heilt diesen Knecht, dieses Hauptmanns. Ein solches Vertrauen erstaunt Jesus nicht nur, sondern es hat eine große Bedeutung in Gottes Augen. Das zeichnet in den Augen von Jesus diesen Menschen aus. Er hat einen so großen Glauben. Und die Frage an dich und an mich ist doch, in wessen Augen möchte ich mich auszeichnen? Na? Wem will ich es recht machen? Wen will ich zum Hoho bringen? Allerhand, Andreas. Ja? Wie will ich mein Image aufpolieren? Wem will ich gefallen? Wollen wir überhaupt Jesus gefallen? Mal ganz ehrlich. Oder spielen nicht gesellschaftliche Kriterien eine viel größere Rolle? Da bin ich mir bei mir selbst nicht wirklich immer sicher. Aber ich sehne mich danach, ein in Gottes Augen ausgezeichneter Mensch zu sein. Nicht, weil ich so toll bin. Das sehen wir ja an dem Hauptmann. Er sagt, ich bin es nicht wert. Sondern, weil Gott mir diesen Glauben schenkt, der nötig ist, um Erfahrungen zu machen in dieser Art und Weise, wie es hier der Hauptmann von Kapernaum erlebt. Zuletzt, Paulus hat das mal in 1. Korinther 4 so auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, es ist mir ein Geringes, was ihr als Gemeinde in Korinth über mich, den Apostel Paulus, denkt. Und es ist auch nicht entscheidend, wie ich mich selber beurteile, sondern entscheidend ist, wie Gott mich bewertet. Und das möchte ich gerne euch ins Herz fallen lassen und auch mir wieder mitnehmen in mein Leben. Wie kann ich in diesem Sinne eine ausgezeichnete Persönlichkeit werden? Gott segne euch. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Wir dürfen ehrlich sein. Wir müssen uns nicht in irgendeiner Weise aufbauschen. Wir müssen nicht unser Image irgendwie aufpolieren, rumtricksen, heucheln. Nein, wir dürfen ehrlich sein. Und wir dürfen Menschen des Glaubens sein, so wie dieser Hauptmann von Kapernaum. Bitte hilf uns, befreie uns von Selbstbetrug, befreie uns von einer falschen Orientierung und lass uns doch Kinder Gottes sein, die dir gefallen wollen, und dann auch deinen Segen erleben. Amen.